Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Es ist Dienstag, der 23. Juli. Als sie das letzte Mal aufeinander trafen, befand sich der eine auf dem Weg in den Wahlkampf gegen ein Schreckgespenst namens Donald Trump und der andere hatte gerade einen der schlimmsten Tage seines Landes hinter sich, das schreckliche Massaker der Hamas. Nun wollen sich Joe Biden und Israels Premier Benjamin Netanyahu in Washington wiedersehen, vorausgesetzt die Corona-Infektion des US-Präsidenten lässt ein Treffen heute zu. Die Positionen der beiden Staatsoberhäupter sind seit dem Oktober 2023 deutlich geschwächt. Gegen Netanyahu und seinen Umgang mit den Geiseln in Gaza protestieren kontinuierlich Hunderttausende. Joe Biden zog sich nach massivem Druck aus dem Rennen ums Weiße Haus zurück. Welche Folgen hat Bidens Rückzug für Israel und für die Palästinenserinnen und Palästinenser? Bei dem geplanten Gespräch soll es vor allem um die Bemühungen um eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln gehen, etwa im Austausch mit palästinensischen Häftlingen. Vor seiner Abreise schickte Netanyahu eine Delegation nach Katar, um die schleppenden Verhandlungen mit der Hamas zu beleben. Der Rückzug Bidens könnte Netanyahu nun ein wenig Luft verschaffen. Sein ohnehin angespanntes Verhältnis zu Biden hatte sich zuletzt deutlich verschlechtert, da der wichtigste Bündnispartner USA sein Land mehrfach darum gebeten hatte, die humanitäre Hilfe in Gaza auszubauen und Zivilpersonen besser zu schützen. Aus Sorge vor Treffern in Wohngebieten hatte Washington im Mai eine Lieferung schwerer Bomben gestoppt. Wie viel Druck wird ein US-Präsident auf Abruf nun noch auf Israel ausüben können? Es wäre zudem Bidens erster wichtiger Termin nach Aufgabe seiner Kandidatur. Geplant ist außerdem ein Treffen Netanyahus mit Kamala Harris, Bidens favorisierter Ersatzkandidatin. Die Auftritte vom US-Präsidenten und seiner Stellvertreterin sind ein wichtiger erster Schritt in der Neuausrichtung der Demokraten. Im gegnerischen Lager bei den Republikanern legt heute einer ihrer potentesten Unterstützer die Quartalszahlen seines Unternehmens vor. Wobei Elon Musk derzeit weniger wegen Tesla im Fokus steht, sondern vielmehr als Trump-Ultra. Zwar dementierte er einen Bericht des Wall Street Journal, er habe zugesichert, $45 Millionen im Monat an eine neue Pro-Trump-Lobbygruppe zu spenden. Er kommentiert aber gerne extrem rechte Accounts seines Netzwerks X und wehrt sich dort auch nicht gegen die Behauptung, von einem Obama wieder zum Trumpisten geworden zu sein. Musk verfügt über ein Vermögen von mehr als $200 Milliarden. Mit über 190 Millionen Followern auf X ist er außerdem einer der wichtigsten politischen Influencer der Welt. Diese Reichweite setzt Musk nicht nur zur Unterstützung Trumps ein, er nutzt sie bereits seit längerem auch, um rechtsextremes Gedankengut und Verschwörungserzählungen zu verbreiten, wie mein Kollege Felix Husmann recherchiert hat. So nahm er am Sonntag etwa Alexander Soros ins Visier. Für die Demokraten ist Musks Radikalisierung heikel, schreibt Felix. Die Partei ist im Wahlkampf auf eine Plattform angewiesen, deren Besitzer mit viel Leidenschaft und noch mehr Geld gegen sie kämpft. Aus Washington nach Berlin und zu einem Prozess gegen die Bundesregierung. Am Oberverwaltungsgericht wird eine Klage der Deutschen Umwelthilfe, DUH, verhandelt. Sie wirft der Regierung vor, EU-Vorgaben für saubere Luft nicht ambitioniert genug anzugehen. Konkret geht es um das sogenannte Nationale Luftreinhaltungsprogramm NLRP. Das 2019 beschlossene und im Mai 2024 aktualisierte Programm enthält Maßnahmen, mit denen Deutschland gemäß europäischer Ziele den Ausstoß von Luftschadstoffen reduzieren will. Ammoniak, Feinstaub, Schwefeldioxid oder Stickstoffoxid belasten die Lungen der Europäerinnen und Europäer teils erheblich. Laut der Europäischen Umweltagentur EUA hätten mehr als 250.000 Todesfälle in der EU vermieden werden können, wenn WHO-Richtwerte für Feinstaubbelastung eingehalten worden wären. Im Gegensatz zur Bundesregierung geht die DUH davon aus, dass die Luftreinhalteziele für 2030 mit den derzeitigen Maßnahmen nicht zu erreichen sind. Die Bundesregierung müsse deshalb dringend nachjustieren. Fällt das heutige Urteil zugunsten der DUH aus, wäre es ein weiterer Sieg der Umweltschützer gegen die Ampel. Erst Mitte Mai hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Bundesregierung ihr Klimaschutzprogramm nachschärfen muss. Das Bundesverfassungsgericht wacht seit 1951 über das Grundgesetz und damit unsere Gesellschaft. Antidemokratische Kräfte beginnen oft als erstes beim Verfassungsgericht, wenn sie den Staat umbauen wollen, so wie es etwa die nun abgewählte polnische PiS-Regierung versuchte. Um das deutsche Verfassungsorgan besser vor Extremistinnen und Extremisten zu schützen, haben sich die Ampelfraktionen mit der Union auf eine Reform geeinigt. Eine Änderung des Grundgesetzes steht im Raum. Die Einzelheiten des Schulterschlusses werden heute vorgestellt, unter anderem von Justizminister Marco Buschmann, FDP. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Maximilian König, am Mikrofon Tim Britztrup.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.